Hören Sie Stern Podcast.
Jahrgang 2021. Folge 33. Es geht wieder los. Von Raphael Geiger aus Stern Nummer 36 vom 2.9.2021. Gelesen von Anke Stopper. In der Afghanistan-Krise zeigt Joe Biden erstmals Schwächen. Und sofort nutzt Donald Trump die Chance, sich wieder ins Spiel zu bringen. Für seine Fans ist er ohnehin der einzig wahre US-Präsident. Schwer zu sagen, wann es geschah, dass im liberalen Amerika die Angst zurückkehrte. Aber gewiss war Donnerstag vergangener Woche, um kurz nach 21 Uhr Ostküstenzeit, so ein Moment. Einer, in dem auch den Letzten klar wurde, er ist wieder da. Oder er war nie weg. Donald Trump sprach. Einige Stunden vorher, am Vormittag, waren die ersten Meldungen aus Kabul eingetroffen. Mehrere Bomben vor dem Flughafen, auch amerikanische Opfer. 13 tote Marines, insgesamt starben 170 Menschen. Unter ihnen viele, denen die USA eine Evakuierung versprochen hatten. Die Rettung vor den Taliban. Es ist der dunkelste Tag für Amerika, seit Joe Biden ins Weiße Haus einzog. Und ein Tag, an dem manches klar wird. Eigentlich ist es ein einzelner Satz, der sich festsetzt. Ein klarer, einfacher, ein schamloser Satz. Ein Trump-Satz. Mit mir als Präsident, sagt Trump, wäre das nicht passiert. Hinter ihm in dem kurzen Clip ein Säulendurchgang, links und rechts eine Flagge, als befände sich Trump immer noch irgendwo in Washington, nie fortgewesen, bereit wieder zu übernehmen. Was sich unter den republikanischen Wählern auch zwei Drittel wünschen. Was wiederum ungefähr der Zahl jener entspricht, die nie an Bidens Sieg glaubten. Nichts hat sich geändert an der Zahl, bis heute nicht. Die Trump-Welt, sie ist intakt. Während in Afghanistan also eine Tragödie geschieht, während Amerika um seine Soldaten trauert und mit sich ringt angesichts des Scheiterns, währenddessen freut sich der abgewählte Ex-Präsident über eine Gelegenheit. Weil es der Moment ist, in dem Joe Biden zum ersten Mal wirklich schwach wirkt. Schon der schnelle Sieg der Taliban, das Chaos am Flughafen von Kabul, alles das wird Biden als Präsident beschädigen. Jetzt aber tote US-Soldaten, fast so viele an einem Tag wie im ganzen letzten Jahr in Afghanistan. Ein Moment, der vielen Amerikanern nahe geht, vielleicht weil sie den Niedergang spüren. Eine Supermacht, noch sind sie das, aber sie fühlen ihre Grenzen. Die Bilder aus Kabul, die toten Soldaten, es ist eine Demütigung. Für Trump und die Republikaner sind sie politisches Kapital. Die größte außenpolitische Krise in einer Generation, twittert sofort die Nummer 3 der Republikaner im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik. Joe Biden ist amtsunfähig. Er sei senil, soll das heißen. Er müsse zurücktreten. Biden hat Blut an seinen Händen. Wir werden Stefanik später noch einmal treffen, diese Stimme der Republikanischen Partei in Washington, eine Karrieristin und Trump treu ergeben. Was unter anderem klar wird an diesem Tag, während die Flaggen in den USA auf Halbmast hängen, wie wenige Fehler sich Biden als Präsident erlauben kann. Wie stark er sein muss, weil dieses Amerika nie mehr das Land sein wird, das es vor Trump einmal war. Vor 2016. Es ist Donald Trumps Amerika, auch unter Biden. das Land, das sich in Trumps Anhänger und seine Gegner sortiert, immer noch. Joe Biden mag deswegen den einen Krieg gerade beenden, den in Afghanistan. Der andere Kampf, der zu Hause, geht gerade erst los. Aufs Neue. Phoenix. Ein Samstagmorgen vor einigen Wochen. Einer der Schauplätze dieses Kampfes. Und zugleich ein Ort, an dem die Angst greifbar wird. Sie schleicht sich an, während man inmitten seiner Fans steht. 5000 Menschen im Federal Theater von Phoenix, Arizona, ohne Masken, stundenlang versammelt, während im Land die Delta-Variante umgeht. Es ist die Angst, sich anzustecken. Einerseits. Die ist real. Die Angst vor den Impfgegnern im Publikum vor allem, die buhen, wenn einer von Trumps Vorrednern ihn dafür lobt, dass er die Impfstoffentwicklung vorangetrieben habe. Buhend verteilen sie ihre Aerosole im Saal. Aber da ist noch die andere Angst, eine seltsam vertraute und eine seit Januar gern verdrängte. Die Angst vor ihm selbst. Diesem Mann, der gleich auf die Bühne treten wird, vor seine fanatischen Fans. Vor jene, die immer ihre Fäuste in die Luft strecken und brüllen, wenn es um die Demokraten geht. Nicht schwer zu verstehen, was sie in den vorderen Reihen brüllen. Hang 'em. Hängt sie. Riesenapplaus. Jubel. Und auf der Bühne steht einer von Trumps Freunden, einer von jenen, die bei den Zwischenwahlen nächstes Jahr für ein Amt kandidieren und sich hier der Trump-Gemeinde andienen. Hängt sie, rufen sie im Publikum. Und der Mann vorn lächelt, als genieße er es. Das Brüllen, die Lynchrufe, das gehört schon lange dazu. Doch jetzt geht es um die Revanche, die nächste Schlacht gegen die Demokraten. Hängt sie, das ist der Ton. Ja, für eine Weile war Trump wie verschluckt. Im Januar flog er nach Florida, nach Mar-a-Lago, seinem Golfclub bei Palm Beach. Von Twitter verbannt, verschwand er aus den sozialen Medien. Amerika beruhigte sich ein wenig, auf beiden Seiten, weil auf einmal der Mann fehlte, an dem sich mehr als 4 Jahre lang alle gerieben hatten. Auf einmal Stille. Endlich. Ein doppeldeutiges Wort, wie die Amerikaner nun spüren. Irgendwie klar, dass die Stille bei diesem Mann endlich sein würde. In diesem Sommer fehlt Trump zwar immer noch sein Twitter-Megafon, keine Tweets mehr von ihm am Sonntagabend, die am Montagmorgen die Aktienmärkte bewegen, an den Küsten und in den Städten, im liberalen Amerika, ließ er sich gut ignorieren. Vor allem, weil Joe Biden das Amt so selbstverständlich wie fehlerfrei ausfüllte. Bis jetzt. Bis Afghanistan. Donald Trump tourt in diesem Sommer durch Amerika. Ohio, Alabama, mexikanische Grenze. Von seinem Golfclub in New Jersey aus, nahe New York, wohin er vor der Hitze in Florida geflohen ist. Er fliegt durchs Land und tut so, als sei er noch Präsident. Der Präsident der republikanischen Staaten von Amerika. Der Anführer, der sich zu Wort meldet, wenn amerikanische Soldaten sterben. Draußen in Phoenix Regen, drinnen Kriegsgebrüll. Ständig geht es um die Schlacht, um Krieger, Kämpfer, um die Revolution, die Rettung Amerikas. Es geht um die Gegner, den Virologen Anthony Fauci. Verhaftet ihn. Um alle in Washington, die Trump angeblich die Messer in den Rücken stachen. So sagt es einer auf der Bühne. Trump komme wieder, ruft Andy Biggs, amtierender Kongressabgeordneter. Im Jahr 2024. Oder vielleicht auch schon früher. Was soll das heißen? Vor der nächsten Wahl? Man kann es eigentlich nur als Putschdrohung verstehen. Und Putschisten gehören zur Gemeinde. Die Frauen und Männer, die am 6. Januar das Kapitol stürmten und verhaftet wurden, nennen sie hier politische Gefangene. Befreit sie, ruft ein Redner. und da lässt sich die Angst nicht mehr verdrängen. Denn hier schlägt das Herz der Republikanischen Partei. Und die Republikaner sind, zu großen Teilen zumindest, die Partei des 6. Januar, die die Ereignisse nicht mal mehr bedauert, die sich Ähnliches offen hält für die Zukunft. Im frühen Sommer ging am anderen Ende des Landes, in Washington D.C., ein Mann ans Telefon, der Trump seit Jahren kennt. Er sei einer der Architekten des Wahlsiegs 2016, heißt es über Jason Miller. Jetzt ist er einer derjenigen, die die Bewegung in die Zukunft denken. Der geht nicht in Ruhestand, sagt Miller. So ist er einfach nicht gestrickt. Aber was will Trump? Nochmal ins Weiße Haus? Jedenfalls ist das die Drohung, mit der er Politik macht. Er könne nochmal antreten. Er habe sich noch nicht entschieden. Damit kontrolliert er die Republikaner und das schon fast unverschämt mühelos. Ohne Amt, Golf spielend, telefonierend, ab und zu eine Rede haltend oder einen schnellen Videoclip aufnehmend, wie jetzt zu Afghanistan. Er wirkt entspannt, sagt sein Freund Jason Miller. Der ganze Stress des Amts sei von Trump abgefallen. Geradezu erholt komme er ihm vor, sagt Miller. Ganz im Gegensatz zu anderen Präsidenten, die nachher viel grauer aussehen. Miller schätzt Trumps Gewichtsverlust seit Januar auf 20 bis 25 Pfund. Wenn er der Nation etwas sagen will, tritt er im Golfclub in New Jersey an ein Pult, an dem ein Fantasiesiegel klebt. »The Office of Donald Trump«. Als wäre dies sein neues Weißes Haus und das aller, die an ihn glauben. Für diese Menschen hat Jason Miller gerade ein neues soziales Netzwerk gegründet, das Facebook für die Trump-Welt. Getter heißt es. Es ist die virtuelle Fortsetzung des realen Amerika. Man geht getrennte Wege. Trump hat sich zwar bei Getter bisher noch nicht angemeldet, auch wenn Miller ihm schon seinen Twitter-Namen @RealDonaldTrump reserviert hat. Die Zugangsdaten hat er in seinem Büro verwahrt, in einem schönen Safe, wie er sagt. Andere Republikaner dagegen haben sich ihre Accounts schon gesichert, von Rudy Giuliani, Trumps früherem Anwalt, bis Mark Pompeo, seinem Außenminister. Hier können sie sagen, was sie wollen. Dass Joe Biden senil sei, ein alter Mann, der nicht weiß, wo er ist. Anders als auf Twitter erscheinen auf Getter keine Warnhinweise, wenn jemand Bidens Wahlsieg anzweifelt. Es gehört hier zum Konsens, dass Trump gewonnen habe. Diese Lüge hat sich festgesetzt im republikanischen Amerika. Sogar der Erfinder der Lüge, Trump selbst, glaubt sie. So entstehen Parallelrealitäten. Die Wunde des angeblichen Wahlbetrugs. Sie kann für alle, die an sie glauben, nur heilen, wenn Trump noch einmal gewinnt. Bei Jason Miller hört es sich schon nicht mehr nach Politik an, eher nach Show. Als Fan hoffe ich für 2024 auf eine Wiederauflage von Trump-Biden. In Phoenix beginnt der Höhepunkt der Trump-Show nachmittags um 4, mit einer Stunde Verspätung. Feuerwerk auf den Bildschirmen. Ein Clip stellt Trump in eine Reihe mit Abraham Lincoln und Ronald Reagan. Hat er abgenommen? Man sieht es jedenfalls nicht, als er die Bühne betritt. Eigentlich ist alles wie immer. Dieselben Songs, bevor er spricht, dieselben Aussagen. Es hat etwas Spirituelles. Sie jubeln zu den Sprüchen, die sie tausendmal gehört haben. Hillary Clinton und die angeblichen Verstrickungen von Bidens Sohn. Trump sagt, die Wahl sei eine Schande gewesen. Jemand habe ihn kürzlich aufmuntern wollen. Er sagte, »Sir, in 3 Jahren gewinnen Sie.« Ich habe geantwortet, »Ich habe vor einem halben Jahr gewonnen.« Ekstase jetzt. Erwachsene Menschen, denen die Tränen in die Augen steigen, die es alle 2 Minuten von den Sitzen reißt, die, so wirkt es sich im Brüllen, vergessen haben. Als Präsident habe er, erzählt Trump, einmal mit einem Taliban-Anführer telefoniert. »Nennen wir ihn sagt Trump und zögert, als falle ihm kein islamischer Name ein, nennen wir ihn Mohammed. Der Anführer habe auf seine Begrüßung mit einem Laut geantwortet, den Trump jetzt zu imitieren versucht. Es klingt nach einem Raubtier. Ein harter Typ, ruft Trump. So sind die. Die kämpfen, das ist alles, was sie machen. Er habe dem Mann gedroht, sagt Trump. Die USA wüssten, in welchem Dorf das Haus seiner Familie stehe. Sollten die Taliban einen falschen Zug machen, sei die allererste amerikanische Bombe für eben jenes Haus bestimmt. Es ist die Vorrede zu der Pointe, die vergangene Woche folgt, in Trumps Statement nach den Anschlägen in Kabul. Mit ihm wäre das alles nicht passiert. Der Subtext: Biden ist alt, weich, unzurechnungsfähig. Mit Biden sind die USA nicht sicher. 3 Jahre, sagt Trump in Phoenix, seien eine lange Zeit, in der es den Demokraten gelingen könne, alles zu ruinieren. Vielleicht haben wir bald kein Land mehr, ruft er. Aber ich habe gekämpft, seit es diese Bewegung gibt, und ich werde nie aufhören zu kämpfen. Der ganze Zweck seiner Tour durchs Land liegt darin. Alle sollen sehen, dass seine Bewegung lebt und dass seine Machtformel intakt ist, bestehend aus der Partei ihm selbst, dem genialen Redner, der Begeisterung seiner Fans. Menschen, denen er alles bedeutet. So hat er 2016 die Wahl gewonnen und 2020 immerhin so viele Stimmen wie kein Republikaner vor ihm. Alles noch da. Vielleicht war die Hoffnung naiv, Trump würde das Weiße Haus verlassen und die Republikaner würden sich von ihm lossagen. Von dem Mann, der seinen Vize Mike Pence am 6. Januar dazu bringen wollte, die Stimmen der Wahlmänner nicht anzunehmen. Eine Aufforderung zum Putsch. Dem Mann, der den Leuten in seiner Rede damals noch die Straße nannte, die zum Kapitol führte, und der anschließend stundenlang nichts gegen den Sturm unternahm, während Pence drinnen im Kapitol vor dem Mob flüchtete. Wer noch hoffte, die Republikaner, die altehrwürdige Partei, würden sich schon fangen, tat es vermutlich aus Sehnsucht nach Normalität. Die Parteieliten, hieß es, würden Trump abstoßen, damit etwas Neues beginnt. Trumps Appeal würde verblassen. Das Gegenteil geschieht. Im Jahr 2021 sind die USA das Land der Wahlbetrugslüge geworden. Der Lüge, mit der Trump im November die Welt schockierte. Und die er seitdem so oft wiederholte, dass sie nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Amerika lebt nun mit dieser Lüge. Biden ist, folgt man der Lüge, nicht Präsident, sondern Despot. Von ihm abzulassen, das hieße für Trumps Anhänger, sich selbst aufzugeben. Und daraus ergibt sich alles. Die strengeren Wahlgesetze von den republikanischen Bundesstaaten reihenweise beschlossen. Dazu die Gedankenspiele, die Richtung Putsch gehen. Republikanische Wahlmänner könnten nächstes Mal einfach ignorieren, wenn ihr Bundesstaat demokratisch gewählt hat. Also genau das, was Trump am 6. Januar verlangte. Ein Wahlergebnis schlicht nicht akzeptieren, es umdrehen. So wie sich große Teile der Republikaner gerade radikalisieren, könnten sie ihm 2024 folgen. Ausgeschlossen ist es nicht. Das Motto: Save America. Mit allen Mitteln. Letzteres wird nicht explizit gesagt, aber es ist der Subtext. Und wer glaubt, die Nation retten zu müssen, dem ist auch die Demokratie nicht mehr wichtig. Entscheidend ist dann nur noch der Zweck. Ein Morgen in Texas, ganz im Süden, an der mexikanischen Grenze, ein paar Wochen vor dem Auftritt in Phoenix. Donald Trump ist gekommen, seine Mauer zu besichtigen. Der Gouverneur, ein Parteifreund, begleitet ihn. Das Programm? Briefing mit Grenzschutzpolizisten, danach Fahrt zu einem Mauerstück, das mitten im Nichts endet, weil Biden den Mauerbau gestoppt hat. Trump ist als Gegenpräsident eingeflogen, als der republikanische Präsident, der eigentliche, wie sie hier finden. Der Gouverneur und er stehen vor der abgebrochenen Mauer und der Gouverneur verkündet, dass der Staat Texas die Mauer nun eben allein weiterbaue, so lange zumindest, bis Trump wieder ins Weiße Haus einziehe. Im Publikum begeistert eine ganze republikanische Delegation aus Washington. Vielleicht ein Dutzend Abgeordnete. Trumps beste Freunde im Kongress. Draußen feiern die Fans, die kein Ticket haben, eine kleine Party zu Trump-Rap und Trump-Salsa, abwechselnd auf Englisch und Spanisch. Und dann können sie ihr Glück kaum fassen, als die Abgeordneten einer nach dem anderen zu ihnen kommen, den Fans. Sie gehen auf die Leute zu, stellen sich vor, machen Selfies, ein bisschen Smalltalk. Manche verschwinden schnell wieder, wenn die Selfies gemacht sind, mit denen sie in den sozialen Medien zeigen wollen, wie treu sie dem Ex-Präsidenten sind. Bei anderen aber wirkt es, als seien sie hier zu Hause. Bei den Trump-Ultras. Es ist ihr Team. Alice Stefanik, die Trump-treue Republikanerin, schrieb genau das auf ihrem Twitter-Account. Und auf Jason Millers Getter natürlich. Save America, schrieb sie. In Großbuchstaben und One Team. Darunter ein Selfie mit Donald Trump. Stefanik, erst 37 Jahre alt und bis vor wenigen Jahren politisch moderat, hat im Januar dagegen gestimmt, das Wahlergebnis anzuerkennen. Trump sagte, sie ist ein neuer Star. In jedem Fall steht sie dafür, wie die Republikaner bis heute Trumps Partei sind. Und wie sein Einfluss vielleicht sogar noch gewachsen ist. Die Frau, die früher gegen die Grenzmauer war und gegen Trumps Einreiseverbot für Muslime, klingt heute selbst wie ihr Idol. Joe Biden habe eine linksradikale sozialistische Agenda, sagt sie dem Stern. Er stürze das Land in eine konstante Krise. Wenn sie sagen will, die Demokraten müssten abgewählt werden, sagt Stefanik, wir sind laserfokussiert, sie zu feuern. Das amerikanische Volk habe genug. Es klingt wie eine Trump-Imitation, fast identische Vokabeln, der gleiche Furor. Eine ähnliche Schamlosigkeit, auch die zeigt sich am Tag der Anschläge von Kabul. Im alten Amerika wäre es ein Tag gewesen, an dem sich die Parteien zurückhalten, an dem sich die Nation hinter der Armee vereint und gegen den äußeren Feind. Heute ist Elise Stefaniks erster Impuls, den Präsidenten der USA als senil zu diffamieren, als amtsunfähig, eine Sprechpuppe, die seine Mitarbeiter möglichst vor der Öffentlichkeit verstecken. Auch das wird an diesem Tag klar. Dieses Land zieht sich aus der Welt zurück. Es ist fürs Erste mit sich selbst beschäftigt. Stefaniks Wandlung begann in ihrem Wahlkreis, nördlich von New York, der 2012 noch an Barack Obama ging, 2016 dann an Trump. Stefanik war fasziniert von Trump. Da kamen auf einmal Leute zu meinen Auftritten, die vorher nie da waren. Sie spürte, wie dieser Mann auf Menschen wirkt. Die Menschen, sagt sie, bestimmen, wer der Anführer der Republikaner ist. Und Präsident Trump ist der Anführer, auf den sie schauen. Für sie, die einst Moderate, ist Trump nützlich. Er verbindet sie mit den Erzkonservativen in der Partei. Trump erlaubt den Republikanern, ihre Flügelkämpfe zu verschieben. Solange sie sein Team sind, müssen sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Aber wer sich ihm verweigert, hat es schwer. Die Uinos, wie Trump sagt, die Republicans in name only, nur dem Namen nach Republikaner, keine echten, weil sie nicht zu ihm, zu Trump stehen. Es hat etwas von Mobbing. So macht er Politik. In diesen Tagen, in denen die letzten US-Soldaten aus Kabul abziehen, melden die Demoskopen für Joe Biden die schlechtesten Umfragewerte seit Amtsantritt. Nur noch 47% glauben an ihn, ebenfalls 47% stehen auf der Gegenseite. Die Amerikaner mögen Biden gewählt und Trump abgewählt haben, aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Das war bisher eine Ahnung, Jetzt, in den Tagen des Afghanistan-Desasters, wird es überdeutlich. Es ist alles immer nur eine Fortsetzung, es geht alles immer weiter. Das sagt jemand, der Trump seit Jahren beobachtet und darüber gerade ein Buch herausgebracht hat. Michael C. Bender, beim Wall Street Journal, zuständig fürs Weiße Haus. Bender hat ihn nach der Wahl zweimal in Mar-a-Lago besucht und interviewt, hat mit ihm zu Abend gegessen. Er beschreibt einen Verkäufer. Letztlich ein Hotelier, sagt er. Der will, dass man eine gute Zeit hat. Der fragt, ob die bestellte Cola Light schon gekommen ist. Er will, dass man sich gut an ihn erinnert. Bender hat auch die Menschen begleitet, die immer und immer wieder zu Trumps Auftritten fahren, oft über hunderte von Meilen, dutzende Male seine treuesten Fans. Er hat sie gefragt, wieso sie das tun. Eine Frau habe geantwortet: Wie soll ich sonst wissen, was die Wahrheit ist? Frauen und Männer wie sie waren, so gesehen, darauf angewiesen, dass Trump auf die Bühne zurückkehrt. Er ist ihr Medium. Diese Leute, sagt Bender, lebten so sehr in ihrer Trump-Welt, dass alles andere als ein Wahlsieg für sie gar nicht in Frage kam. Es konnte einfach nicht sein, sagt er. Trump ist der Mann, der immer gewinnt. So kam die Lüge vom Wahlsieg, für andere der Gipfel des Absurden, seinen Anhängern ganz natürlich vor. So eine Verbindung habe ich noch nie erlebt, sagt Bender. Attackiert jemand Trump, fühlen sie sich persönlich angegriffen. Seine Niederlage war auch ihre eigene. So ergibt es Sinn. Indem Trump seine Niederlage schlicht in einen angeblichen Sieg umwandelt, rettet er seine Fans. Sie hatten verloren, aber sie mussten es nicht akzeptieren. Indem er über Afghanistan spricht, gerade am Tag der Anschläge von Kabul, rettet er sie, zeigt ihnen, dass er da ist. Gerade er, das ist die Ironie, der in der Welt wie niemand sonst für Amerikas Niedergang steht. Er beschwört die alte Größe an jenem Tag, an dem sich die Amerikaner klein fühlen. Er, der das Land selbst kleiner gemacht hat, der auch den Rückzug aus Afghanistan beschlossen hat. Seine Anhänger rettet Trump vor einer Leere, indem er durchs Land tourt und indem er mit der Aussicht auf eine erneute Kandidatur spielt. Für diese Menschen, sagt Michael Bender, ist Trump nicht nur der Politiker, an den sie glauben, er ist ihr Leben. Die Vergangenheit, sie führt in der Trump-Welt direkt in die Zukunft. Muss es so kommen? Auf 50-50 schätzt Jason Miller, der Berater, die Chancen, dass sein alter Chef noch einmal antritt. Dass er die republikanischen Vorwahlen gewinnen würde, hält er für ausgemacht. Elise Stefanik sagt, sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Trump. Michael Bender erzählt, bevor er zu seiner Antwort kommt, von den Interviews, die er mit engen Mitarbeitern Trumps führte. Leute, die ihn im Weißen Haus erlebten. Diese Menschen, sagt Bender, die ihm besonders nah waren, die halten ihn für extrem gefährlich. Mark Milley zum Beispiel, der oberste General der US-Armee, der Trump davon abhalten musste, Soldaten auf Demonstranten schießen zu lassen, damals im Sommer 2020, als der amtierende Präsident den Einsatz des Militärs gegen die Black Lives Matter-Aktivisten erwog. Bender sagt, er halte Trumps erneute Kandidatur für wahrscheinlich. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 71 13 120. Fax 0341 71 13 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8 6 0 5 5 5 9 2 1 1 0 0 8 3 0 0 1 0. Big WELADE 8LXXX.